Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Smoking zum Beispiel. Mhm. Da habe ich mal in die Tasche gegriffen. Der ist gut. Mhm. Den trägst du aber wie häufig? Vielleicht wird es hochkommen.
Einmal alle 4 Jahre.
Sagen wir mal 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Es gibt auch so Plastik-Safes, so Hüllen, mhm, wo man so einen Anzug reinpacken kann. Nun kommt die Motte aber da bestimmt durch den Reißverschluss irgendwie durch. Jetzt gibt es aber auch diese Vakuumteile, dass man da so noch, mhm, Luft rausziehen kann. Uff. Und wenn die vakuumdicht verpackt sind, dann kommt da auch keine Motte rein. Hat irgendjemand Erfahrungen mit Vakuumverpackungen für Anzüge und Mottenabwehr?
Auf der anderen Seite ein Mottenei in so einem Vakuumbeutel und du züchtest dir da die nächste Generation von vakuumimmunen Motten.
Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Herzlich willkommen in einer neuen Woche, herzlich willkommen am Montag, herzlich willkommen zur aktuellen Wochenschau in der Familienpackung. Eure beiden Top-Hosts aus dem Berliner Hinterhofstudio, Paul und Hajo Schumacher, werden euch heute wie gewohnt am Montag die aktuellsten Themen für die kommende Woche aufbereiten. Hallo Papa.
Hallo lieber Sohn. Ich glaube, wir sollen immer dazu sagen, dass du Gartenbauer und Musiker bist und ich Journalist und Messestandbespieler.
Ja.
Da kommen wir gleich zu unserem ersten Thema, leider lustig. Hallo, warum haben wir das nicht gehört? Ah. Gut, das mit den Jingles haben wir noch nicht so richtig raus. Was
kommt?
Ist dir Heiteres die Woche widerfahren?
Ja, der Zufall will es so, wir haben dasselbe Thema für diese Kategorie, den Berlin-Marathon, weil ich werde
bei dir vor der Tür lang.
Genau, seit den frühen Morgenstunden verfolgt mich konstant eine Frequenz, in welcher eine Zuschauerin dieses Marathons an der Ecke vorne an der Straße die ganze Zeit jubiliert hat und das in so einem Abstand, also ich hätte wirklich also ein Metronom mitlaufen lassen können und sie hätte sich wahrscheinlich irgendwo so bei, ja, so 120 BPM oder so eingefunden. Einmal alle 30 Sekunden ungefähr stieß sie so ein, ja, Jubellaut aus, den man irgendwie, ja, also ich weiß nicht, war ein bisschen Sirene auf jeden Fall.
Vielleicht war es Lady Gaga, der ein neues Album nicht so toll geraten sein soll. Ich habe heute Nachmittag, als ich ein bisschen mit den öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs war, eine ganze Menge Menschen aus vielen Ländern gesehen, die zum Teil sehr gebeugt, mhm, sehr rückwärts oder aber sich am Geländer emporziehend,
ja,
die U-Bahn-Treppen erklommen haben. Uff. Die hatten alle so eine runde Blechmedaille.
Die wiegt so schwer.
So, und ich habe dir was mitgebracht, weil ich stand nämlich 3 Tage lang auf der Marathonmesse, wo ich unseren Krimi Nur der Tod ist schneller persönlich signiert habe, habe wahnsinnig viele nette Leute getroffen. Herbert Steffni, Jan Fitschen, Inga-Lena Heug, 1000 andere mehr aus meiner aktiven Laufzeit. Und das Irre ist, guck dir mal bitte diese Sohlen an. Das sind High Heels ohne Absätze. Du bist in diesen Schuhen, also gerade große Menschen kennen das, mhm, haben so einen inneren Kompass, wie hoch ist eine Tür, also wo stößt du an.
Verstehe.
Hiermit ist der komplette Kompass im Eimer. Du dengelst überall dagegen, wo du denkst, du kommst noch durch.
2 Meter Durchfahrtshöhe.
So, und jetzt mal kurz das Generationenkritische. Ihr jungen Leute habt euren Vätern insbesondere die Laufschuhe geklaut. Ihr lauft nämlich in diesen uralten Botten von Essex und Nike und Brooks und ich weiß nicht was rum, die 20 ja, Jahre alt sind, todhässlich. Die Eltern wiederum laufen in diesen Hightech-Modellen und ich muss sagen, also ich bin dabei, mich dran zu gewöhnen, aber hier, guck mal, hast du ein Makro?
Boah.
Die sind personalized.
Der Hammer.
Ja, dabei bin ich gar nicht mitgelaufen. Gut, wir kommen in die zweite Kategorie, nämlich Haken dran.
Haken dran. Ja, Haken dran kommt nicht vor die Woche bei mir. Melanie Müller. Kennst du wahrscheinlich
Melanie
nicht?
Müller, doch.
Aus dem Dschungelcamp?
Ja, die so sehr merkwürdig tätowiert und aufgespritzt ist.
Und die macht auch noch merkwürdige Handbewegungen auf irgendwelchen fragwürdigen
Rechtsrock-Konzerten.
Auftritten.
Wir wollten nicht drüber reden.
Genau.
Also bei mir kommt nicht vor Trump, Raab, Bohlen und vielleicht schaffen wir es sogar ohne Christian Lindner.
Ui, das ist aber ein Programm für dich, ey.
Oder nicht schlecht, ne? Die nächste Kategorie.
Volkes Stimme.
Ja, Volkes Stimme, ich habe Mama, das Orakel, was unsere Instagram-DMs zu verantworten hat hier im Podcast, gerade einmal befragt. Und es gibt gar nicht so viel Leserpost, also wollte ich dieses Segment nutzen und mich einmal bei einer Hörerin entschuldigen, der ich falsche Versprechungen gemacht habe. Es geht um die Chilisamen vom Balkon. Und wir haben gerade nochmal gesucht und diese Nachricht nicht mehr gefunden. Insofern, verehrte HörerIn, es tut mir wahnsinnig leid. Bitte melde dich nochmal. Ich bin da immer noch voll hinter. Ich finde das mit einem Samentauschhandel in der Community eine super Sache, wenn wir bei Pflanzen bleiben und uns darauf verständigen können. Und wir schaffen das irgendwie. Bitte, bitte melde dich an dieser Stelle der Aufruf.
Kurze Fachfrage, das wäre der erste Tausch deiner künftigen weltweit operierenden Samentauschbörse gewesen, richtig?
Das wird der erste Tausch meiner zukünftig weltweit operierenden Samentauschbörse.
Schon gleich die Adresse deiner ersten Tauschpartnerin verbaselt.
Also nicht verbaselt, es ist so im gut gemeinten Chaos dieser Familienpackung untergegangen. Ja.
Ich bedanke mich für den Dank von Professor Schüller, mit dem ich mich dauernd austausche. Dafür, er hört, das war nur der Test, ob er auch wirklich hört. Ganz herzlicher Gruß geht raus an Peter, der auch alles, was wir tut, wohlwollend kommentiert. Und es sind sehr viele Menschen sehr positiv beeindruckt gewesen vom vergangenen Mittwoch Judith Mangelsdorf, Professor Judith Mangelsdorf, die über positive Psychologie erzählt hat. Und man merkt, wie viel Bedarf da draußen im Land ist nach, ich sag mal, entspannenden Nachrichten. Also nicht noch mehr Katastrophe, nicht noch mehr Untergang, sondern einfach nur so, einfach mal ein bisschen runterkommen.
Ja, voll.
So, die nächste Kategorie, der Untergang der Woche. Ich bin noch nicht ganz damit vertraut. Da ist er.
Der Untergang der Woche.
Ja, tatsächlich geht einmal mehr irgendwo etwas unter. In Nepal haben anhaltende Monsunregenfälle dazu geführt, dass Erdrutsche und auch verschiedene Bäche und Flüsse über die Ufer getreten sind. Es sind bis jetzt über 60 Menschen als Opfer zu beklagen, beziehungsweise über 60 Opfer zu beklagen. Und ja, zeigt einmal mehr, dass vor allem das Wirtschaften und das Haushalten mit den Wassermassen, die so auf uns zukommen, ein absolutes Zukunftsthema wird.
Zu dem Thema habe ich den Stausee der Herzen. Es sind zwar Familien umgesiedelt worden, über 200, um ein gigantisches Hochwasserbecken in Polen zu bauen. Inzwischen wird dieses Hochwasserbecken in Gedichten gepriesen und gilt als Volksretter, weil das nämlich genau so ein Überlaufbecken ist, wo die Regenmassen dann einfach mal so, zwischengeparkt werden. Und natürlich gab es am Anfang die üblichen Beschwerden und nein und zu groß und so weiter. Inzwischen ist es ein Nationalheiligtum in dem schlesischen Dorf Ratziborsch. 54.000 Einwohner. Ja, so schnell können sich Dinge ändern. Der Untergang fand so ein bisschen in Thüringen statt. Da haben wir schon mal einen Einblick bekommen, was passiert, wenn die AfD eine Machtposition im Parlament hat. Das war ein klassischer AfD-Move. Alle haben gesagt, Chaos im Erfurter Landtag, war aber gar kein Chaos. Das war Absicht. Und es ist die Strategie der AfD, wo immer sie können, gegen etablierte Systeme, weißt du, wenn es um eine Fernsehdebatte geht, rufen sie Gerichte an oder sonst wie, dass das nicht fair ist. Und hier haben sie eben auch gegen die guten Gepflogenheiten verstoßen. Immerhin hat das Landesverfassungsgericht den anderen, den demokratischen Kräften, insbesondere der CDU, Recht gegeben. Aber das zerstörerische Potenzial ist sichtbar geworden. Und das wird sich, wenn es irgendwie möglich ist, in Brandenburg wiederholen. Das wird sich auch in Sachsen wiederholen. Plus alle drei Koalitionen womöglich von Wagenknechts Gnaden. Also mir wird Angst und Bange, wenn man sich das anguckt. Ich finde es total spannend, dass jetzt 40 Bundestagsabgeordnete bemühen, das Thema AfD-Verbot nochmal auf die Tagesordnung zu rücken. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber ich finde das Engagement richtig. Ja, der zweite Untergang war der beiden grünen Parteivorsitzenden.
Ja, abgefahren.
Ricarda Lang hat gesagt, das sei nicht auf Druck von Robert Habeck passiert, das haben sie freiwillig entschieden. Mhm. Das Ergebnis ist, dass die Partei jetzt eine Habeck, das wird jetzt Bündnis Robert Habeck. Mhm. Der setzt seine Leute an die Parteispitze, einen seiner Leute als Wahlkampfmanager wird da bestallt und ja, ist seine letzte Chance. Mhm. Es wird interessant zu sehen sein, wie die Grünen, die ja eine sehr diskussionsfreudige Partei sind und gerne alles so paritätisch besetzen, ob die sich jetzt die quasi Machtübernahme, die sehr untypisch ist, aber doch ein bisschen an Joschka Fischer erinnert damals, ob die das mitmachen. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist, jetzt wenn überhaupt, also wenn die Ampel hält, in 12 Monaten gewählt wird, das alles auf die Habeck-Karte?
Ich finde das total spannend, weil ich in dieser Diskussion um den Rücktritt der Parteispitze bei den Grünen ja diese Forderung nach Rücktritt bei der SPD nicht außen vor lassen kann. Also das
wir
ist
wollten ja,
ja
nicht über Christian Lindner reden, aber ja, dessen Ergebnisse waren doch deutlich beschissener.
Ja, also das ist irgendwie, da fragt man sich dann so, ob das wirklich damit getan ist oder was letzten Endes jetzt der Move zu bedeuten hatte, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass damit nur, ja, man sich selbst innerhalb der Grünen bestätigt, dass man doch ganz schön, naja, nicht zerstritten, aber an verschiedenen Fronten irgendwie auch innerhalb der Partei kämpft.
Absolut, das wird sich zeigen, was die Grünen da mitmachen. Unmoralische Frage, die grüne Jugend.
Oh ja.
Ist nicht nur, also die Führung ist nicht nur geschlossen zurückgetreten, sondern, ich weiß nicht, ob sie schon getan haben, aber wollen auch aus der Partei austreten.
Ich glaube, ist geschehen so, ja.
Glaubst du, dass das eine gute Entscheidung ist? Weil man tritt ja eigentlich in eine Partei ein, weil man so mal grundsätzlich mit den Zielen übereinstimmt und wenn man dann verliert oder zurücktritt, dann gleich auszutreten, das sieht mir so ein bisschen nach, gut, militärischer Begriff, aber nach Fahnenflucht aus. Die würden ja in der Partei, wenn sie bleiben, als oppositionelle Gruppe oder so, würden sie ja weiter Macht haben. Wenn sie jetzt rausgehen, haben sie überhaupt keine Macht. Dann gründen sie irgendein Klimakleberbündnis, was die Leute nur nervt.
Ja,
ist das schlau auszutreten?
Naja, es ist zumindest erstmal ein Zeichen, würde ich sagen. Vor allem sich davon persönlich oder auch personell jetzt im politischen Arbeitsalltag zu distanzieren von diesen Inhalten. Für mich total spannend als politischer Laie und einfach nur Beobachter dieses Geschehens, welche hintergründigen Gründe, lol, zweimal Grund hintereinander, egal, können diese jungen Menschen dafür gehabt haben, diese doch dann drastischen Entscheidungen zum völligen Rückzug aus diesem Mitspracherecht innerhalb der Partei zu ziehen? Also was hat sie dazu bewegt?
Ich vermute mal, die Geschichte geht so, Robert Habeck schmeißt jetzt die beiden Vorsitzenden raus und die ganze Spitze in der Parteiführung, also Geschäftsführer und Wahlkampfmanager und so auch. Und Habeck gilt ja eher als Realo und die grüne Jugend gilt eher so als ziemlich woke links, dass die sagen, boah nee, wenn das jetzt eine Habeck-Partei wird, dann ist das nicht mehr unsere.
Oh, okay.
Also das wäre meine Vermutung dabei.
Verstehe.
Mal schauen, was dabei rauskommt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was die Neues gründen, weil bei den jungen Menschen ist das Linke...
Da weiß man nie.
Nee, aber ist das Linke gerade nicht so hoch im Kurs?
Nee, das stimmt.
Wir gucken.
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür. In Österreich wurde gewählt, wäre jetzt wirklich völlig falsch zu sagen, das ist das nächste ostdeutsche Bundesland, aber nein, Unsinn natürlich. Darüber wird uns Jörg Quos gleich was erzählen. Ich fand ja, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, über die Pager und Funkgeräte der Hisbollah, die die Israelis in einer überraschend groß angelegten Aktion zur Explosion gebracht haben. Es gibt immer noch, und ich finde auch völlig zu Recht, eine Debatte darüber, war das völkerrechtlich in Ordnung oder nicht. Jetzt haben sie den Anführer der Hisbollah offenbar durch ein paar relativ gezielte Luftschläge erledigt und wohl auch einen Teil der Hisbollah-Spitze. Mhm. So, die Hisbollah wiederum, die zwar im Libanon tätig ist, als nicht nur als Terrororganisation, auch als Bildungs-, Gesundheits-, Sozialagent, also so ein Staat im Staate mit einer eigenen Armee. Die Zahlen gehen auseinander, aber so um die 50.000. Vor allen Dingen haben die 2.000 Raketen. Diese Raketen, 200.000, was anderes. Diese Raketen kommen überwiegend aus dem Iran. Die Hisbollah gilt als verlängerter Arm des Iran, um quasi auf Israel Druck auszuüben. Klar, direkt von der Grenze. Wir standen da an der libanesisch-israelischen Grenze, wenn du dich erinnerst, im Golan. Und es war immer die Panik, oh Gott, wenn die Israelis jetzt überreizen, dann kommt der Iran und schlägt zurück mit seinem ungleich größeren Waffenarsenal. Jetzt hat der Iran immer noch nicht zurückgeschlagen und man fragt sich, sagen die, wir halten uns da lieber raus, wir wollen keinen großen Krieg, weil bei uns im Lande ist sowieso schon Unruhe genug. Wir erinnern uns an die blutig niedergeschlagenen Proteste der Frauen. War das jetzt in deinen Augen ein großer Erfolg?
Also ich möchte da einmal den Blick auf die Straßen von Tel Aviv richten und einmal mehr auf die doch vielen Dutzenden Israelis, die dort auch schon wieder seit mehreren Wochen protestieren und sagen, das ist keine Politik, wie wir Geiseln frei bekommen, und dieser scheinheilige Grund, der rechtfertigt auf keinen Fall jetzt auch weitere Kampfhandlungen in die Richtung. Gleichzeitig hört man auch die Stimme junger Israelis, die aus den Gebieten kommen, die jetzt von Kampfhandlungen betroffen sind, die sich gerade irgendwie vor, naja, Luftbeschuss-Sirenen zentraler gelegene Orte flüchten. Ich kann mir da ehrlich keine Meinung anmaßen. Ich verstehe so wenig über diesen Konflikt und habe das Gefühl, mir fehlt da jede Menge Hintergrundwissen. Und ich denke, dass wir da auch aus der sehr privilegierten, weit weckigen Beobachterperspektive drauf gucken und wenig von dem emotionalen und auch alltäglichen Leid sehen, was da tatsächlich gerade verursacht wird.
Ja, hast du recht. Auf der anderen Seite gilt der Tod des Hisbollah-Chefs Nasrallah als größter Erfolg im Schlag gegen den Terrorismus. Was mich dabei persönlich ärgert, ist, dass die Zustimmungswerte zu Benjamin Netanyahu jetzt wieder steigen. Viele Israelis sich auch tatsächlich darüber freuen, dass der Terror von der anderen Seite jetzt zumindest mal gestoppt ist. Es gibt Berichte von panischen Reaktionen und Fluchten im Libanon. Und das strategische Problem ist, wenn ich Krieg führe gegen den Libanon, wie will ich dann irgendwann auch mal wieder ein akzeptierter Partner sein? Ich kann ein Land so schlecht in Schutt und Asche bomben, das ist ja mit den Palästinensern genau das gleiche, und hinterher sagen, so Jungs, jetzt wollen wir uns mal wieder nett an den Tisch setzen. Und
das meine ich genau mit der Beobachterperspektive. Also für dich ist das jetzt gerade so, wenn wir das aus israelischer Sicht betrachten, ja klar, dann haben sie einen hochrangigen Offizier einer Terrorgruppe umgebracht, oder wenn nicht irgendwie den Anführer einer Terrorgruppe umgebracht. Auf der Seite der Libanesen, die auch vielleicht innerhalb dieses Netzwerks, sei es aufgebaut auf was für einer Ideologie auch immer, sich befunden haben, für die ist das ein riesiger Verlust. Das heißt, das Narrativ geht dahingehend schon wieder total auseinander, und um letzten Endes einen Frieden in die Welt zu setzen, ich glaube, dafür sind Luftschläge nicht das geeignete Mittel.
Wir gucken nach Österreich.
Jetzt Kompetenz.
Jörg Woos, Chefredakteur des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, der, die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Braunschweiger Zeitung, die Thüringer Allgemeine, die Berliner Morgenpost und auch viele andere mit täglich frischem Stoff versorgt, hat für uns die Nationalratswahlen in Österreich beobachtet. Jörg, was ist dein Fazit?
Hallo Hajo, hallo Paul. Aus aktuellem Anlass blicke ich heute nicht auf die Hauptstadt und auch nicht auf Deutschland, sondern auf unseren kleinen Nachbarn Österreich, wo 6,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher die Gelegenheit hatten, eine neue Regierung zu wählen. Und was haben sie getan? Sie haben rechtspopulistisch gewählt, wie schon vorher die Holländer und Teile hier in Deutschland. Und der Trend zu rechtspopulistischen Parteien in Europa geht eindeutig weiter. Und Herbert Kickl hat das geschafft, was nicht mal der Heider Jörg geschafft hat. Er hat sich auf Platz 1 gesetzt mit seinen Blauen, mit der FPÖ. Und jetzt will er Kanzler werden, um genauer zu sein, Volkskanzler. Und ja, wir erinnern uns dunkel, Volkskanzler, den Begriff kennen wir doch aus einer Zeit, die etwas dunkel zurückliegt, und diese Doppeldeutigkeit war wohl durchaus dem Herbert Kickl bewusst. Er will trotzdem Volkskanzler werden und die Festung Österreich aufbauen gegen illegale Migration. So hat er es formuliert und so hat er es versprochen seinen Wählerinnen und Wählern. Es braucht er Parteien, die mit ihm eine Regierung bilden. Und da sieht es jetzt finster für ihn aus, denn weder die Neos noch die Grünen noch die Sozialdemokraten, die Österreichischen, die dort SPÖ heißen, wollen mitmachen, und die ÖVP, die Konservativen, sagen, naja, Koalition ist durchaus denkbar, aber auf keinen Fall mit Herbert Kickl. Das heißt, Herbert Kickl muss jetzt noch am Bundeskanzler vorbei und am Bundespräsidenten Van der Bell, der ist nämlich Grüner und hat sich auch schon eindeutig festgelegt, der darf nicht Kanzler werden. So, jetzt haben wir also spannende Wochen vor uns und werden mit der Lupe betrachten von Deutschland aus, wie Kickl versucht, Kanzler zu werden und wie die FPÖ versucht, eine Regierung zu bilden. Und vielleicht noch ein Gedanken, wer ist eigentlich Herr Kickl? So richtig bekannt ist er in Deutschland ja nicht geworden. Er ist ziemlich radikal und die schrägste Geschichte, die ich von ihm erzählen kann, ist, dass auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie allen Erkrankten geraten hat, ein Entwurmungsmittel für Pferde zu nehmen. Und einige haben tatsächlich die Pferdedosis genommen und wurden leider ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, und was bedeutet jetzt der Wahlsieg der Rechtspopulisten in Österreich für die EU genau? In jedem Fall wird durch diesen Wahlsieg von Herbert Kickl die rechtspopulistische Allianz rund um Viktor Orban gestärkt. Ungarn, Tschechien und Österreich wollen ja bereits eine gemeinsame patriotische Fraktion bilden. Österreich wird sich unter maßgeblichen Einfluss der FPÖ widersetzen. Großen Waffenlieferungen, die Ukraine im Freiheitskampf gegen die Russen unterstützen sollen. Es gab dort sehr irritierende Aussagen im FPÖ-Wahlkampf. Und was auffallend war, war der sehr milde Blick der FPÖ auf Russland, auf Wladimir Putin. Mit dieser Regierung wird es auch in Europa noch schwerer, eine gemeinsame Haltung im Ukraine-Konflikt zu gewinnen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war Jörg Quos in alter Frische und wir kommen zur Rubrik. Wo haben wir sie denn?
Jingle, jingle, jingle.
Jingle, jingle, jingle. Kannst du dir nicht... Wo, da.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, das kann man sich tatsächlich nicht ausdenken, denn Microsoft möchte für seine KI oder besser gesagt die Energie für seine KI aus einem stillgelegten amerikanischen Reaktor, Nuklearreaktor, wiederziehen. Und zwar geht es dabei um den Reaktor auf Three Mile Island. Der war bereits vor 5 Jahren abgeschaltet worden und hatte 1979 echt einen üblen Unfall. Also mit Kernschmelze und allem drum und dran, zumindest teilweise.
Der hat mich politisiert, dieser Unfall. Das war Three Miles Island Harrisburg. Mhm. Das war noch 7 Jahre vor Tschernobyl. Und das war so einer der ersten größeren Atomunfälle in meinem Gedächtnis. Und die wollen jetzt die alte Mühle wieder anschmeißen, oder
was? Das ist das erste Mal, dass ein stillgelegtes Atomkraftwerk in den USA wieder ans Netz geht. Und dieser Reaktor soll in Zukunft Strom für ein Microsoft-Rechenzentrum liefern.
Na, da wünschen wir mal alles Gute. Also ich habe gleich 3 Sachen. Und zwar erstens, Angela Merkel ist ja 70 geworden im Sommer. Die Fete war erst jetzt und Friedrich Merz und Angela Merkel, die nun wirklich von Herzen verfeindet waren, oder zumindest hatte man den Eindruck, sie gratuliert ihm zur Kanzlerschaft, er redet von der lieben Angela, also man denkt sich, da war nie was zwischen den beiden, ein Herz und eine Seele, und ich glaube, dass das absolut wegweisend ist, diese Feindschaft zu beenden.
Ja.
Weil ich glaube, dass damit das Bedürfnis der Menschen da draußen im Land und nicht nur der CDU-Wähler zu sehen, die sind nicht immer alle nur verfeindet, sondern die können auch mal wieder einen Schritt aufeinander zugehen. Mhm. Ich finde, das hat menschliche Größe. Der zweite Punkt, der mich ein klein wenig irritiert hat, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und insbesondere die Namensgeberin Sarah Wagenknecht hat in den letzten 12 Monaten 379 Sendeminuten an Fernsehdokus gekriegt. Also Dokus, die sich nur um Frau Wagenknecht oder aber ihr Bündnis drehen.
Okay.
Es gibt keinen anderen Politiker, keine andere Partei, die auch nur annähernd so viel, also wir reden von Dokumentation, wir reden nicht von Talkshows, sondern von Sachen, die lange in der Mediathek stehen, die sich viele Leute angucken, die auch so, naja, so grundsätzliche Fragen beantworten. Und in der aktuellen im ZDF, da geht es um Inside BSW, beschwert sich Sarah Wagenknecht allen Ernstes darüber, dass sie von den Öffentlich-Rechtlichen totgeschwiegen wird.
Na, das kann ja wohl nicht sein.
Und das, was mich am meisten überrascht hat, Kylian Mbappé, den kennen wir, den französischen Superstar, der jetzt bei Real Madrid kickt, hat eine Investitionsfirma. Also die investieren in Startups, also Sportkorbführer und sowas, aber auch in eine deutsche Traditionsmarke. Mhm. Kurze Fachfrage, von welchem Hersteller ist unser Fernseher, den wir seit Jahren nicht mehr
anhören? Löwe.
Löwe. Mhm. Löwe stammt aus Kronach, das ist irgendwo in Süddeutschland und war vor ein paar Jahren pleite. Ist dann gekauft worden von einer russischen Familie, die aber eher in der Slowakei wohnt. Und Löwe galt, also ne, 100 Jahre Traditionsunternehmen, die haben ganz frühe Fernseher schon gebaut, waren immer super gut designt, so ein bisschen so Bang & Olufsen mäßig. Mhm. Ja, und Mbappé hat da jetzt investiert, ganz offenbar, um eine deutsche Traditionsfirma, die einer russischen Familie gehört, die in der Slowakei wohnt, wieder nach vorne zu bringen.
Verstehe.
Hoffen wir mal, dass da einer ein paar Arbeitsplätze im oberfränkischen Kronach sichert.
Die Röhre kommt zurück.
Die Röhre kommt zurück. Du hattest schon Family Affairs. Family Affairs. Boah, ich hab's ja echt drauf hier. Guck mal. Ah, da. Oh, Mist.
Der hier.
Ja, jetzt noch nicht, aber jetzt.
Family Affairs. Sehr gut.
Es war, wir hätten es auch einfach sagen können.
Ja, wir können es auch, genau, wenn wir sie nicht finden, die Knöpfe, dann sagen wir einfach unseren Jingle.
Also Auftritte, hast du ein neues Buch geschrieben?
Leider noch nicht, aber kommt bestimmt auch demnächst. Nee, wir treten auf mit Udo Butter hier in Berlin in der Junction Bar.
Ah ja, Heimspiel.
Ich glaube am 11., 10., 11. oder so.
Oktober.
Ich habe den 9. Oktober, irgendwie sowas. Auf jeden Fall an einem der kommenden, 11. Oktober ist es, treten wir auf. Würde mich freuen, wenn ihr rumkommt. Ansonsten spielen wir im November in Leipzig nochmal auf dem Dynamite Scar Festival im Felsenkeller. Und
Leipzig, da müsst ihr echt, ist das in diesem Stadtteil, wo die ganzen Linken wohnen, Leipzig-Konnewitz?
Ich kenne mich leider null in Leipzig aus.
Weil da
ich hoffe doch.
Gerne mal die Rechten auch einmarschieren. Aber gut, davor haben crazy. Wir ja schon häufiger mal gewarnt. Ich habe am Sonntag nämlich jetzt gerade eben eine unglaublich tolle Mail bekommen, weil unsere Lektorin, die den zweiten Band unseres Krimis, unserer Serie Laufende Ermittlungen gelesen hat, und sie ist wirklich eine Strenge, sie ist auch die Lektorin von Marcel Elsberg, den man kennt, Blackout zum Beispiel oder Helix, guter Krimi-Autor, und die hat sich ohne Grund, das hätte sie nicht machen müssen, aber hat sich wirklich überschlagen, wie toll wir die Figuren weiterentwickelt hätten und dass man eine Steigerung sieht und es besser wird. Und das hat mich unfassbar gefreut.
Voll geil.
Und das hat was damit zu tun, dass die gute Eleonore an dieser Stelle ein Shoutout an diese Frau, weil die nämlich auf Deutsch und auf Französisch lektorieren kann. Also wir sind beiden Sprachen absolut literaturfest als Lektorin, was mir schon mal einen riesen Respekt abnötigt. Und du merkst, die hat andere Umgangsformen. Ein deutscher Lektorenmann hätte eine so nette Mail einfach nicht übers Herz
nicht
gebracht.
Das
wäre ihm zu nett gewesen.
Verstehe.
Und ach, da ist so ein bisschen so der Duft von Croissants in dieser Mail. Und es ist herrlich.
Sie geht dir nahe.
Nein, sie geht mir wirklich, man kann nette Sachen auch wirklich nett sagen. Und ich bin ja so münsterländisch so, weißt du, nicht gemeckert, ist genug gelobt. Und es macht einfach was mit einem. Das heißt nicht, dass sie nicht was zu meckern gehabt hätte. Aber sie sagt, ich will jetzt diese Mail hier gar nicht mit meinem kleinen Kleinen irgendwie behelligen. Das findet ihr später irgendwo. Ich wollte euch nur mal sagen, war dufte.
Ja, Leute, schön verpackt.
Einfach mal mehr loben. So, wir kommen zu der spannenden
Kategorie.
Da wird doch der Storch in der Pfanne verrückt.
Die Tiergeschichte.
Ja. Pesto der Pinguin treibt das Internet momentan um.
Pesto?
Ja, Pesto heißt so, weil er eine Vorliebe für ja vor allem Mahlzeiten außerhalb der geregelten Fütterungszeiten hat. Er ist deshalb so bekannt geworden, weil er eigentlich so aussieht wie ein Pinguin, der einen Pelzmantel trägt. Also er ist circa über knappen Meter groß und wiegt 22,5 Kilo. Und naja, sieht halt einfach aus wie so ein Kissen. Also wenn du dir so ein Pinguinkissen vorstellst, was du so irgendwo in den Raum stellen kannst, genau so sieht Pesto aus.
Hat er irgendwie einen Gendefekt, dass er zu viel Haare hat, oder?
Nö, er ist einfach nur wahnsinnig dick. Und
ein verfressener Pinguin.
Genau, dieser Pinguin, den gibt es momentan im Sea Life in Melbourne in Australien zu bewundern.
Was es bei uns im Kleiderschrank zu bewundern gibt, und das
finde
ich gar nicht, das Hasstier der Woche, die Kleidermotte.
Ja.
Ey, ich habe wirklich Unmengen Unmengen Euro in den Drogeriemarkt getragen im Frühjahr oder ich glaube im letzten Herbst, um diese ganzen Strips und Ausdünnungsdinge, Lavendel rauf und runter. Mhm. Und trotzdem haben die Biester, wir haben ja letzte Woche die zerrissene Hose gezeigt, haben die Biester sich überall irgendwo. Das bedeutet, dass in meiner kommenden Woche ich einen Großangriff auf die Mottenarmee in unseren Schränken starte und ich befürchte, dass meine ganzen kostbaren, tollen Anzüge an sehr unmöglichen Stellen, wenn ihr da draußen so 120%ige Mottenabwehrtipps habt, ich nehme alles. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich die wirklich guten Anzüge, also Smoking zum Beispiel, da habe ich mal in die Tasche gegriffen. Der ist gut. Mhm. Den trägst du aber wie häufig? Vielleicht wird es hochkommen.
Einmal alle 4 Jahre.
Sagen wir mal 2-3 Mal im Jahr.
Ja, also
wenn man so die Jux-Auftritte noch dazu nimmt. Mhm. Es gibt auch so Plastik-Safes, so Hüllen, wo man so einen Anzug reinpacken kann. Nun kommt die Motte aber da bestimmt durch den Reißverschluss irgendwie durch. Jetzt gibt es aber auch diese Vakuumteile, dass man da so noch Luft rausziehen kann. Uff. Und wenn die vakuumdicht verpackt sind, dann kommt da auch keine Motte rein. Hat irgendjemand Erfahrungen mit Vakuumverpackungen für Anzüge und Mottenabwehr?
Auf der anderen Seite ein Mottenei in so einem Vakuumbeutel und du züchtest dir da die nächste Generation von vakuumimmunen Motten ran. Ich glaube eh, dass wahrscheinlich gehören Motten ja auch zu den Insekten mit Chitinskelett. Das heißt, durch die diffundiert ja eh der Sauerstoff einfach
super,
nur so durch.
Du bist eine ganz große
Ich war vor allem Koryphäe.
Ups, fast vergessen.
Ja, gar nicht vergessen, sondern mit viel Aufmerksamkeit und Spannung verfolgt. Eine kurze Reportage zu finden in der ARD-Mediathek momentan.
Über Sarah Wagenknecht.
Nee, vom NDR zum Thema gesund wohnen, bauen mit Hanf, Lehm und Stroh. Aha. Und da geht es ja um verschiedene Bauherren, die sich mit alternativen Baumethoden einmal mehr ihr Eigenheim so ja zurecht kreieren und zurecht bauen, wie es halt gerade so der deutschen Industrienorm noch so zuträglich ist, vor allem was die Verwendung von Baustoffen angeht. Denn Stroh darf man erst seit 2014 wieder offiziell als Baumaterial oder als Dämmmaterial benutzen.
Wegen Brandgefahr?
Wahrscheinlich wegen allem Möglichen. Mhm. Auf jeden Fall hat sich ein Startup, die heißen Halm aus Mecklenburg-Vorpommern, so das Hausbaukastenprinzip mit Strohballenwänden zu eigen gemacht. Das heißt, es wird so eine Wand in der Halle gefertigt, kostet 250 Euro mit Montage den Quadratmeter Wand und dann sitzen da so riesige Strohballen zwischen und das Ganze wird dann mit Lehmputz von außen noch verkleidet und
klingt nach dicken Wänden.
Ist tatsächlich relativ holzintensiv und doch dickbalkig auf jeden Fall und verspricht aber letzten Endes CO2 negativ zu sein, weil diese Wände halt atmen und deshalb mehr CO2 binden als in der Herstellung oder im Verbau oder im Bauprozess letzten Endes aufgewendet wurden.
Und die Firma heißt Halm.
Ja, Halm habe ich. So habe ich das zumindest mitbekommen.
Schön.
Ja.
Ich habe da gleich auch noch eine unmoralische Frage an dich. Mhm. Es gab eine große Aufregung, dass Menschen von Tesla, Führungskräfte bei ihren Mitarbeitenden, die sich zum Teil schon länger abgemeldet haben, aus Krankheitsgründen mal geklingelt haben, um zu gucken, wie es denen denn so geht. So ganz tückisch, ne? Mit so einer Käsestulle, ich wollte mal was zu essen beibringen. Das ist rechtlich möglich. Also es ist nicht verboten. Mhm. Was sagst du dazu? Darf ein Arbeitgeber einem krank gemeldeten Mitarbeitenden, wir reden nicht von 2-3 Tagen, wir reden jetzt auch von Wochen oder Monaten, also von krank gemeldeten Menschen, dürfen die mal vorbeigucken, ganz konkret klingeln, ob derjenige da ist, im Bett liegt oder vielleicht im Garten,
also
Terrasse pflastert?
Ich finde das schwierig, weil ich das irgendwie gruselig finde, so eine Art Stechuhr-Mentalität meinem Arbeitgeber gegenüber zu haben. Auf der anderen Seite habe ich ja auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben und ich möchte sagen, gerade mit meinem derzeitigen Arbeitgeber da einen definitiv sozialen Ansprechpartner gefunden in diesen Belangen.
Grüße gehen raus ans Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.
So sieht's aus. Da könnte ich mir dahingehend auf jeden Fall keinen solideren Partner an meiner Seite vorstellen. Ich finde das, haben diese Führungskräfte denn nichts anderes zu tun? Also ist das der Managementstil, den ich in einem Unternehmen wie Tesla irgendwie etablieren möchte? Also ist das
ja,
so?
Ja, es passt so ein bisschen ins Bild, ne?
Ja, aber es ist irgendwie so übervillenifiziert. Also so
ja,
der Superbösewicht.
Ja, auf der anderen Seite, als ich war ja auch mal Arbeitgeber. Ich hatte ja auch mal Menschen, die für mich gearbeitet haben. Und je kleiner die Firma, desto schwieriger ist es. Ja,
wir reden hier von Tesla.
Ja, ja, nee, darum nicht. Ich versuche nur die Arbeitgeberperspektive einmal einzunehmen.
Ja, aber selbst
ja, es gibt Menschen, die feiern krank.
Aber der ist Milliardär und im Zweifel...
Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit was zu tun, was du gesagt hast. Wir haben eine Abmachung. Und die Abmachung heißt, wenn ich krank bin, lasse ich mich
dann
krank
schreiben,
bin ich krank genau. Und bin ich da. So.
Das
wenn
ist die Abmachung.
Ich aber als Arbeitgeber den Verdacht habe, dass dieserjenige ganz schön lange krank ist.
Dann oder? Sollte ich mich fragen, warum der Arbeitnehmer irgendwie ein Interesse daran hat, Arbeitszeitbetrug zu begehen.
Weil er dann keinen Bock hat zu arbeiten?
Naja, aber dann ist ja, also dann muss ich ihn entweder irgendwie anders dazu motivieren zu arbeiten oder mich halt von ihm trennen. So,
ja, aber das kann ich ja erst, wenn ich weiß, dass er mich bescheißt.
Ja, aber dann so Beweise zu sammeln und ich... Ja,
aber also wie
ich,
willst du es denn sonst machen?
Naja, den Arbeitsvertrag beenden.
Ja, aber es kannst ja, du musst ja, wenn du eine Kündigung aussprichst, ja irgendeinen Grund haben. Du kannst ja, ja nicht so.
Die Stelle streichen, das weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ja nur auch nicht sozialer.
Nee, aber dann, also dann ist ja klar, dass dort jemand am Werk ist, der dem Unternehmen nichts Gutes will.
Ja, aber wenn jemand krank ist, kannst du ihn ja nicht rausschmeißen. So, also ich bin hin und her gerissen. Man müsste sich die Fälle wirklich im Einzelnen angucken. Mich hat nur die Wucht überrascht, mit der diese Maßnahme kritisiert worden ist. Mhm. Weil ich finde, wenn die Kontrolleure einen krank feiernden antreffen oder eben nicht antreffen, dann hatten sie ja Grund für die Kontrolle. Und wenn der diejenige Arbeitnehmerin tatsächlich krank ist, dann ist ja auch okay. Also es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Es ist ja einfach nur mal gucken. Ich finde, ein Arbeitgeber darf das Recht haben.
Aber dem Arzt wurde doch in diesem Fall die Hoheit darüber überstellt, wie lange derjenige krankgeschrieben ist.
Ja, okay. Also wir sind gespannt auf eure Meinung. Wie steht ihr dazu? Ich glaube, es hat was mit Tesla zu tun. Also wenn es eine andere Firma gewesen wäre, wäre die Aufregung nicht so groß gewesen. Ich glaube, die Emotionen kochen deswegen hoch, weil Elon Musk, weil Tesla, weil alles komisches Arbeitsfeld. Wenn das jetzt die Allianzversicherung gewesen wäre, wäre die Aufregung nicht so groß gewesen. Meine These.
Ich glaube ja nicht.
Gut.
Und was liegt an die Woche?
Ja.
Ja, und? Der Herbst hat Einzug erhalten, die Beete werden geräumt, im Zweifel nochmal neu bepflanzt, jetzt für den Winter. Und Hecken, Strauchschnitt steht an, viele Bäume, die auch nochmal geschnitten werden müssen. Wird jetzt echt wieder schnell dunkel und ist morgens kalt, ist irgendwie alles nicht so geil. Naja.
Aber es ist immer noch hell. Das finde ich noch ganz positiv.
Aber also, es schwindet.
Wenn ich meine Mottenjagd hoffentlich erfolgreich beendet habe diese Woche, werde ich mich der Serie widmen, an der ich im Moment arbeite, nämlich über neue politische Meinungsmacher. Mhm. Menschen wie Jan Böhmermann und so, die jetzt bei uns Boomer noch nicht so richtig angekommen sind.
Oh ja.
Dazu eine Frage an dich ganz zum Schluss. Von welchem prominenten Medienmenschen, von welchem Sender, von welcher Medienmarke lässt du dich am liebsten in deiner Meinung beeinflussen? Also wenn Jan Böhmermann irgendwas sagt, glaubst du das dann ganz besonders intensiv?
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Also Böhmermann hat eine hohe Glaubwürdigkeit bei dir.
Also ich bin immer noch voll und ganz auf den Öffentlich-Rechtlichen.
Ist das so?
Ja.
Das finde ich eine wirklich gute Nachricht. Nee, meine ich ernst.
Das ist irgendwie meine Hauptinformationsquelle und alles rund um News und so weiter und so fort spricht mich halt überhaupt nicht an. Und dadurch, dass ich gefühlt im alltäglichen Kontext viel damit zu tun habe, mich gegenüber Desinformation und anderen Medien und so zu rechtfertigen, freut es mich immer mehr, doch bei der ARD und dem ZDF, auch wenn das Angebot jetzt, sagen wir mal, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, trotzdem immer noch Themen vorzufinden, die mich interessieren.
Das ist ein gigantisches Schlusswort. Ich wünsche dir und unseren Zuhörenden, ihr Lieben da draußen, eine ganz schöne Woche. Und
macht's gut.
Tschüss.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.